Deep Dive Bayreuth, der Podcast, der unter die Oberfläche der Forschung an der UBT schaut, mit Jennifer Opel.
Hallo und herzlich willkommen zu Deep Dive Bayreuth. Heute schon Folge Nummer 6 unseres Podcasts, der unter die Oberfläche der Forschung an der Uni Bayreuth schaut. Dabei sitzt mir heute eine junge Frau gegenüber, die kommt aus einem Bereich, von dem habe ich ja vorher noch gar nichts gehört.
Um was geht's heute eigentlich?
Es geht um triboelektrische Nanogeneratoren heute, beziehungsweise wie ich an triboelektrischen Nanogeneratoren forsche.
Okay, da müssen wir natürlich direkt mal nachhaken. Was genau sind denn triboelektrische Nanogeneratoren?
Das sind quasi kleine Geräte, die Strom erzeugen können und die nutzen den triboelektrischen Effekt. Das ist ein Effekt, den kennt eigentlich jeder im Alltag auch. Da fällt er eher negativ aus, wenn man zum Beispiel einen Wollpulli anhat im Winter und eine Türklinke anfasst und einen Stromschlag bekommt. Das ist quasi der Effekt, der da genutzt wird.
Okay, und damit forscht ihr also hier bei uns an der Uni Bayreuth. Da bin ich ja mal gespannt, was wir heute alles erfahren werden. Dann würde ich jetzt einfach gerne mal wissen, wer sitzt mir eigentlich gegenüber?
Ich bin Annika Hilgert, ich bin 28 Jahre alt und arbeite seit 1,5 Jahren am Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD hier in Bayreuth.
Und was hast du vorher so gemacht? Hast du hier studiert?
Ich komme ursprünglich auch aus Bayreuth, also eigentlich aus Eckersdorf. Ich war auch hier in der Schule und habe auch hier in der Uni studiert, und zwar Automotive und Mechatronik.
Da bist du wahrscheinlich nicht unbedingt unter vielen Frauen gewesen.
Nee, das war ein hoher Männeranteil.
Aber es hat dich offensichtlich nicht davon abgehalten, das Studium weiterzuführen. Und jetzt sitzt du in deiner Dissertation, richtig?
Genau, ja.
In dem Bereich triboelektrische Nanogeneratoren?
Ja, das ist so der eine Teil, und der andere Teil sind noch Beschichtungen für, ja, auch technische Anwendungen.
Okay, dann würde ich dann sagen, starten wir mal rein ins Thema. Was genau machst du denn in deiner Forschung mit diesen kleinen Generatoren?
Also das Problem bei den Generatoren ist, also man darf sich das nicht vorstellen wie so ein Generator im Kraftwerk, sondern da kommen Ströme vielleicht im Nano- oder Mikroampere-Bereich raus. Eben was, was man jetzt nicht zum Handyladen nutzen kann, aber um Sensoren mit Strom zu versorgen. Und bei den Nanogeneratoren tritt Verschleiß auf, weil da quasi zwei Oberflächen gegeneinander reiben. Und wir versuchen eben mit Beschichtungen den Verschleiß zu reduzieren.
Das heißt, der Einsatzbereich von diesen Generatoren, von denen ihr sprecht, ist in dem Bereich, den man eigentlich gar nicht sieht, weil es so klein ist. Du gesagt hast, Handys kann man damit nicht laden. Für was werden die denn benutzt?
Also die Nanogeneratoren an sich heißen Nanogeneratoren, weil sie eben einen sehr kleinen Strom produzieren. Sie können aber bis zu Quadratmeter groß sein, also auch eine sehr große Fläche haben. Und die kann man eben nutzen, um zum Beispiel Sensoren mit Strom zu versorgen, die eben nur einen geringen Strom benötigen, um keine externe Energieversorgung zu brauchen. Oder eben auch die Generatoren an sich als Sensor zu verwenden. Und das eben zum Beispiel durch sensorische Beschichtungen.
Sind das Dinge, wo man keine Batterie wechseln kann, weil sie irgendwo verbaut sind? Oder wieso nimmt man denn sowas?
Genau, entweder sowas oder wo man eben keine Stromverbindung herbekommen kann. Man kann sie eben auch eigentlich überall verwenden, wo Schwingungen auftreten, um dort eben, ja, einen Sensor zu verbauen.
Jetzt hattest du das Beispiel Pullover ausziehen und dass diese Reibung, die da entsteht, und dann kriegt man Stromschlag genannt. Wie erzeugt ihr das denn dann in der Uni oder am Labor? Das ist ja dann wahrscheinlich nicht durch einen Pullover.
Genau, also gerade haben wir einen Prüfstand, den mein Projektpartner entwickelt hat, wo eben durch einen Motor die Bewegung erzeugt wird. Aber natürlich soll dann irgendwann in der realen Welt, sage ich mal, das Ganze dann einfach durch Vibrationen oder Schwingungen erzeugt werden.
Vibrationen vom Umfeld des Generators?
Genau, entweder zum Beispiel im Auto, da hat man ja auch die ganze Vibration. Oder man kann es auch in Schuhsohlen einbauen, da hat man auch die ganze Zeit mehr oder weniger eine, ja, Relativbewegung in der Sohle.
Und für was für eine Art von Sensoren kann das dann genutzt werden?
Eigentlich alles. Also man könnte zum Beispiel das für Wearables benutzen.
Was genau sind denn Wearables?
Ja, also Wearable im Sinne von Uhr oder einfach, man könnte es auch einen Schrittsensor damit betreiben, der in der Schuhsohle integriert ist und keine Batterie braucht. Sowas zum Beispiel.
Oh, spannend. Also, dass man quasi Schritte zählt über die Schuhe, die man trägt, und nicht über eine Uhr.
Genau.
Ziel von eurem Forschungsprojekt ist jetzt was genau dann?
Eigentlich die Entwicklung von Schichten, die den Verschleiß reduzieren bei Nanogeneratoren.
Das heißt also nicht die Generatoren an sich, sondern die Optimierung davon.
Genau.
Was für eine Art von Schichten verwendet ihr denn da oder mit welchen probiert ihr denn das aus?
Also aktuell benutzen wir noch diamantähnliche Kohlenstoffschichten. Die kann man sich vorstellen wie eine Mischung aus Graphit und Diamant. Also Graphit ist ja sehr weich und wird auch als Schmiermittel verwendet. Und Diamant ist eben sehr hart. Und die diamantähnlichen Kohlenstoffschichten, auch kurz DLC-Schichten, die sind eben eine Mischung daraus. Und in, je nachdem, wie man das Verhältnis einstellt, kann man eben auch die Eigenschaften der Schicht steuern.
Um was genau beschäftigt dich dann in deiner Dissertation?
Mehr oder weniger die Schichtentwicklung, also wie wir die Schichten noch optimieren können, damit sie eben genau für die Nanogeneratoren passen, damit wir da möglichst lange Lebensdauer erzielen können und auch ein möglichst hohes Stromsignal erzielen können.
Ist das dann ein Ausprobieren oder ein Ausrechnen von verschiedenen Zusammensetzungen?
Derzeit ist es noch ein Ausprobieren, weil leider auch der Stand der Forschung allgemein bei den Nanogeneratoren nicht sehr gut ist. Also man weiß, dass der Effekt da ist, man weiß auch, dass es funktioniert. Aber leider ist so das Grundprinzip dahinter noch nicht zu 100% verstanden. Also man kann noch nicht genau vorhersagen, dass wenn man jetzt die Materialien nimmt mit der Oberfläche, dass dann genau das rauskommt.
Und was bringt das?
Es ist ja quasi eine Energiequelle. Es wird zwar jetzt kein Atomkraftwerk ersetzen können, weil es eben nicht so hohe Leistungen erzielt, aber man kann es zum Beispiel an Orten einbauen, wo entweder keine Batterien verfügbar sind oder wo man auch nach dem Verbauen von einem Sensor einfach keine Batterie mehr einsetzen kann oder tauschen kann. Überall, wo Sensoren verbaut sind. Im Auto sind ja mittlerweile immer mehr Sensoren, auch Temperatursensoren oder Drehzahlsensoren. Eigentlich alles Mögliche. In der Haut könnte man zum Beispiel auch einen Hauttemperatursensor verwenden.
Ach, und das ist spannend.
Als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, die habe ich auch an dem Lehrstuhl geschrieben, wo ich jetzt arbeite, da habe ich gesehen, dass gerade dieses Projekt ausgeschrieben war. Und ich hatte eigentlich nie vor zu promovieren, aber mir hat es an der Uni sehr gut gefallen. Und dann habe ich das Projekt gesehen und dachte mir, das klang interessant, weil es so eine Kombination ist aus Elektrotechnik, Maschinenbau und Materialwissenschaft.
Und jetzt hast du gesagt, es ist ein ausgeschriebenes Projekt. Ist das also ein Teil von dem großen Projekt deiner Dissertation oder gibt's da, oder bist du quasi das Projekt?
Also ich habe noch zwei Projektpartner. Das ist ein DFG-Projekt, also ist auch ein Grundlagenforschungsprojekt. Und ich habe noch einen Projektpartner, der arbeitet am Lehrstuhl für Mess- und Regeltechnik hier an der Uni und einen Projektpartner in Chile tatsächlich.
In Chile? Fliegt ihr mal nach Chile vielleicht?
Also wir waren letztes Jahr im August in Chile tatsächlich für ein Projekttreffen und eben um dort mal ja, die Menschen kennenzulernen, auch die Labore zu sehen, wie da gearbeitet wird. Und ansonsten treffen wir uns eben über Teams, aber das geht mit der Zeitverschiebung schon. Das sind 6 Stunden, das passt schon.
Bist du dann eher die Nachteule oder fängst du sehr früh an?
Ich bin eher Morgenmensch, also ich stehe lieber früh auf, dann ist noch alles ruhig, man hat seine Ruhe und dann gehe ich lieber früh schlafen.
Und wie war das dann in Chile zu sehen, wie die so arbeiten? Ist das viel anders als bei uns oder ist es im wissenschaftlichen Bereich einfach doch das Gleiche, nur auf einer anderen Sprache?
Ich würde mal sagen, dass wir in Deutschland wahrscheinlich mehr Sicherheitsvorschriften haben. Also bei uns dürfen keine Gasflaschen zum Beispiel im Labor rumstehen, die standen da halt einfach rum. Das ist in Deutschland wahrscheinlich ein bisschen sicherer, aber ansonsten haben die teilweise auch ja, die gleichen Geräte, die wir hier auch haben. Also können die eigentlich auch genauso forschen. Es ist bloß, meinte mein Projektpartner auch manchmal, das Problem an Materialien zu kommen, die eben sehr spezifisch sind. Die sind teilweise dort sehr teuer oder sie müssen eben sehr lang drauf warten.
Welche Projektteile übernimmt dann Chile? Oder du hast gesagt, du hast ja hier bei uns einen Projektpartner und dort einen. Was fügt ihr denn wie zusammen?
Also mein Teil ist größtenteils die Entwicklung der diamantähnlichen Kohlenstoffschichten, die dann eben von meinem Projektpartner hier in Bayreuth getestet werden. Und der Projektpartner in Chile, der stellt andere Schichten her, die heißen Mexine. Das ist ein mehr oder weniger zweidimensionale Schichten mit Metallverbindungen.
Und dann schaut ihr, wie der Unterschied ist zwischen deinen Kohlenstoffverbindungen und seinen Mexinen.
Ja.
Du sagtest, das Projekt ist DFG gefördert. Wie lange wird es laufen?
Also insgesamt 3 Jahre. Und das heißt, es läuft jetzt schon noch 1,5 Jahre und man kann DFG-Projekte aber auch noch verlängern.
Aber eigentlich ist das Ziel dann in 1,5 Jahren, die Dissertation fertig zu haben.
Ja, ist schwierig. Also bei den Ingenieuren ist es schon selten, dass jemand in 3 Jahren mit der Promotion fertig ist. Das sind dann schon eigentlich mindestens 4 Jahre.
Also du hast noch ein bisschen was vor dir. Wenn du jetzt so einen Ausblick geben könntest, gibt es vielleicht eine Fachdisziplin hier bei uns an der Uni oder insgesamt, wo du sagst, oh, deren Blick auf meine Arbeit wäre noch spannend?
Ich würde sagen, vielleicht Chemiker und Physiker, weil die doch noch auf atomarer Ebene das Ganze vielleicht mehr verstehen können. Wir schauen das Ganze eher auf makroskopischer Ebene und nicht auf mikroskopischer Ebene an. Da wäre das wahrscheinlich schon interessant.
Du hattest gesagt, aktuell ist es viel Ausprobieren von den Zusammensetzungen. Was bedeutet aktuell und ist es auf längere Frist geplant, das irgendwie zu berechnen, wie die Zusammensetzung ist? Oder geht es eben nicht dadurch, dass es so unvorhersehbar ist?
Also wir hoffen schon, dass wenn wir unseren Prüfstand noch optimieren können und noch ein bisschen besser verstehen, warum eben unsere Messergebnisse gerade ziemlich streuen, dass wir dann Vorhersagen treffen können, was wir eben tun müssen, damit der Nanogenerator zum Beispiel einen höheren Strom liefert.
Und wie sieht dann so ein typischer Tag aus? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr probiert dann aus, dann seht ihr die Ergebnisse streuen, dann ändert ihr was. Wie oft prüft ihr denn sowas oder wie oft kann man es denn ausführen an einem Tag oder in einer Woche? Wie ist da so ein zeitlicher Ablauf?
Also frühst, wenn ich ankomme, baue ich meistens neue Proben zusammen und dann setze ich mich an unser Mikroskop und tue erstmal Aufnahmen vor dem Test machen, um eben einen Vergleich zu haben, wie dann die Probe nach dem Test aussieht. Und mein Projektpartner testet dann meistens so 2 bis 3 Proben am Tag. Und dann kommt natürlich noch die Datenauswertung. Dann machen wir nochmal Mikroskopaufnahmen nachher, um zu schauen, was sich verändert hat. Und ansonsten, ja, tue ich eben ab und zu noch eine Beschichtung machen und dann wieder neue Proben haben. Genau.
Und für mich als Laien, jetzt hast du gesagt, du guckst dir unter dem Mikroskop an, wie die Beschichtung aussieht, vorher und dann nachher. Das heißt, man erkennt anhand der Zusammensetzung dann, es hat reagiert oder es hat nicht reagiert.
Also was man dann auf der Oberfläche sieht, sind Verschleißspuren. Und auch das ist eben das Material von der einen Seite auf die andere Seite übertragen wurde. Und das versuchen wir gerade auch noch zu analysieren, welchen Einfluss der Verschleiß auch auf das Stromsignal hat, weil sich das Stromsignal auch mit der Zeit eben ändert.
Aber dass es ein Stromsignal hat, ist nicht das, was du unter dem Mikroskop siehst, sondern das sieht dann dein Projektpartner quasi, während er den Versuch durchführt.
Genau.
Und du siehst dann quasi nur in Anführungszeichen, wie es vorher aussah, wie es nachher aussah, wie es sich verändert hat.
Ja, ich kann eben ein bisschen vergleichen, welche Schicht oder welches Material jetzt dann weniger verschlissen ist oder mehr verschlissen ist.
Mhm. In welchem Lehrstuhl bist du denn eingebunden? Bei welchem Professor ist das?
Beim Professor Tremmel, der Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD.
Und warum findest du jetzt diesen Bereich so spannend? Du hast gesagt, du hast eigentlich nicht vorgehabt zu promovieren und dann hast du diese Ausschreibung gesehen und fandst dann, ach doch, mach ich weiter. Also warum ist es dieser Bereich, der dich am meisten gepackt hat?
Ich mache doch ganz gerne was Praktisches. Also ich stehe schon mal ganz gerne im Labor und das ist eben auch so ein Teil, dass ich wusste, dass bei dem Projekt auch ein großer Anteil Laborarbeit dabei ist und auch Analytik.
Und wenn du jetzt in die Zukunft blicken würdest, wo denkst du, könntest du denn mal landen?
Ich habe mir noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht, weil es ja auch noch, ja, jetzt wahrscheinlich ein paar Jahre dauert, bis es dann soweit ist. Aber ich könnte mir schon vorstellen, später im Bereich Beschichtungen zu bleiben, weil es wurde schon sehr viel erforscht, aber ich denke, da ist auch noch sehr viel möglich, gerade was sensorische Schichten angeht.
Was ist jetzt dein persönliches Ziel am Ende der Dissertation oder am Ende dieses Forschungsprojekts? Was möchtest du rausgefunden haben oder eben bewiesen, widerlegt oder sonst was?
Also ich fände es schön, wenn wir am Ende so ein bisschen besser verstehen, warum die triboelektrischen Nanogeneratoren funktionieren oder was alles Einflussgrößen sind, weil da, ja, tappen wir gerade noch so ein bisschen im Dunkeln. Da gibt es aber eben leider auch nicht so viel Forschung dazu.
Aber was könnte denn eine Einflussgröße sein?
Es kann zum Beispiel auch sein, dass wir verwenden auch Polymere teilweise, also Kunststoffe, dass sich durch die Reibung die Kunststoffe ja verformen und dadurch auch schon einen Einfluss auf den triboelektrischen Effekt haben. Aber das ist was wir aktuell zum Beispiel nicht messen können.
Wenn du jetzt so einen Ausblick geben würdest, das Projekt dauert ja noch ein bisschen. Was ist denn der nächste Schritt in eurer Forschung?
Ja, der nächste Schritt ist eigentlich dann wirklich zu versuchen, sensorische Schichten zu entwickeln, dass wir eben auch durch den Nanogenerator selbst einen Sensor erzeugen können, mehr oder weniger, und keinen externen Sensor brauchen, sondern dass der Nanogenerator an sich eben schon ein Sensor ist.
Und das ist noch ein langer Weg oder ist das absehbar?
Das könnte auch ein langer Weg werden. Da gibt es auch noch nicht so viel Forschung zu.
Also ich merke schon, da gibt es noch viele Forschungsarbeiten, die anstehen und Paper, die veröffentlicht werden können. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen einen Einblick zu geben, was bei euch am Lehrstuhl für Konstruktionslehre so aktuelle Forschungsprojekte oder ein aktuelles Forschungsprojekt ist.
Vielen Dank für die Einladung.
Jeder, der sich nun berufen fühlt, auch mal Podcast-Gast bei mir zu werden, darf sich gerne melden. Ich freue mich über Vorschläge und Interessenten. Bitte eine E-Mail an pressestelle@uni-bayreuth.de, wenn ihr ein spannendes Thema habt, über das wir bei uns im Podcast mal sprechen können. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid.
Deep Dive Bayreuth ist ein Podcast der Pressestelle der Uni Bayreuth. Moderation, Ton und Schnitt Jennifer Opel. Sounds, Audio Hub und Hörspielbox.de. Technischer Support Theo Renault. Logo und Social Media Jürgen Rennecke.